Genau an diesem Wochenende findet der G7-Gipfel statt. Vielleicht habt ihr davon gehört, mitbekommen, die sogenannte Gruppe der Sieben ist ein Zusammenschluss der bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt. Also es treffen die Politiker von den Ländern, die wie so Bergspitzen als Gipfel der wirtschaftlichen Macht international in dieser Welt gelten. Und die Regierungschefs, die treffen sich dabei, um Fragen der Weltwirtschaft oder der Außenpolitik zu behandeln. Und hier treffen diese derzeit einflussreichsten Politiker aufeinander. Und wenn diese Staatsoberhäupter in bestimmten Themen übereinkommen, dann hat das einen großen Einfluss auf die ganze Weltwirtschaft, auf die ganze Weltpolitik. Aber noch viel einflussreicher und weltbewegender als alle Beschlüsse, die an diesem Wochenende vielleicht gefällt wurden oder auch in den vergangenen G7-Gipfeln, war ein kleines Treffen im ersten Jahrhundert, Mitte der 40er Jahre in Jerusalem. Es trafen die drei einflussreichsten Apostel Jesu in Jerusalem auf Paulus und Barnabas, die in Antiochia unter den Heidenchristen tätig waren. Wir könnten es einen G5-Gipfel nennen. Ja, ein Gipfeltreffen der bedeutendsten Diener des Evangeliums mit dem größten Einfluss auf die Weltmission. Und doch bleibt dieses Treffen relativ unbemerkt. Lukas, er erwähnt es nicht einmal ausdrücklich in der Apostelgeschichte. Er erwähnt nur, dass Paulus und Barnabas dort in Jerusalem waren. Paulus erzählt von dem Treffen nur, weil er sich gegen falsche Gerüchte und falsche Vorwürfe verteidigen muss. Dieses Gipfeltreffen der Evangeliumsdiener wurde außerdem beinahe von Störern zunichte gemacht. Und es folgte wenige Jahre später ein noch größeres und öffentlicheres Gipfeltreffen, das sogenannte Apostelkonzil, in ganz ähnlicher Funktion, wo dann auch einige Entscheidungen publik gemacht wurden und entsprechend eine große Wirksamkeit hatten. Doch hier, bei diesem ersten bewussten, könnten sagen, Geschäftstreffen der einflussreichsten Diener des Evangeliums, werden bereits die Weichen gestellt. Hier werden Entscheidungen getroffen. Hier wird etwas eingeleitet, was für dich und mich heute eine Bedeutung hat, eine Relevanz hat. Die Tatsache, dass wir uns hier versammeln, in einer christlichen Gemeinde, mitten in Deutschland. Es geht zurück auf dieses Gipfeltreffen. Dass wir uns heute hier Christen nennen und verbunden sind mit der weltweiten Gemeinde und lesen aus dem Neuen Testament. Es geht zurück auf dieses Gipfeltreffen in Jerusalem. Nicht nur für die Apostel damals, sondern auch wir heute, für uns und als Christen, als Gemeinde, die wir im Dienst des Evangeliums stehen. Wir lernen hier aus diesem Treffen wichtige Aspekte über den Dienst des Evangeliums. Unser Predigtext befindet sich in Galater 2, in den Versen 6 bis 10. Galater 2, ab Vers 6. Hier schreibt Paulus: Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Die Angesehenen haben mir nämlich nicht zusätzlich auferlegt, sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter den Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Nur sollten wir der Armen gedenken, was zu tun ich mich auch befleißigt habe. Nun, es ist ein ein einziger Satz, den Paulus hier geschrieben hat, mit vielen Verschachtelungen und vielen Einfügungen. Und wir wollen einmal schauen, was wir anhand dieses ersten und wichtigen Jerusalemer Gipfeltreffens über den Dienst des Evangeliums lernen können. Erstens das Ansehen des Dienstes. Von denen aber, die in Ansehen standen, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich, Gott sieht keines Menschen Person an, die Angesehenen haben mir nämlich nichts zusätzlich auferlegt. Paulus beschreibt die Apostel, die er in Jerusalem getroffen hat, ziemlich merkwürdig, nicht wahr? Die in Ansehen standen. In Vers 2 heißt es sogar, wenn man es ganz wörtlich übersetzen will, die scheinen etwas zu sein. Oder die das Ansehen haben, etwas zu sein. In Vers 6 nennt er sie dann nochmals die Angesehenen und in Vers 9 die als Säulen angesehen werden. Und wir denken da vielleicht, uiuiui, das scheint irgendwie ein sensibler Punkt zu sein, Paulus. Willst du etwas sagen, dass diese Apostel nur so groß scheinen, aber eigentlich gar nicht so viel dahinter ist? Dass sie eigentlich gar nicht so viel Beachtung bekommen sollten, wie sie es tun? Sieht sich Paulus vielleicht selber als viel größer an, der sich eigentlich mehr Ansehen wünscht? Nein, zunächst einmal sind die Begriffe, die alle auf das Wort scheinen oder aussehen zurückgehen, ganz gut mit Angesehene übersetzt. Paulus weiß, Jakobus und Petrus und Johannes, sie sind in einer besonderen Weise angesehen. Sie haben durchaus zu Recht einen hohen Ruf und großen Einfluss auf die Gemeinden im ersten Jahrhundert. Paulus achtet sie auch. Es geht ihm nicht darum, ihr Ansehen zu mindern, damit er sich selber besser darstellen kann. Er nennt sich selbst in 1. Korinther 15 den geringsten der Apostel, weil er als letztes berufen wurde und er die Gemeinde zuvor verfolgt hat. Und auch am Ende von Galater 1 schreibt er von denen, die schon vor mir Apostel waren. Also er hat durchaus einen Respekt, eine Wertschätzung für die. Und er weiß auch, dass sie schon vor ihm als Apostel berufen wurden. Dass er sogar eigentlich einen ziemlich merkwürdigen Weg hat, wie er zum Apostel berufen wurde. Doch nun schreibt Paulus ja diesen Brief an die Gemeinden in Galatien und diese Unruhestifter dort, sie haben offensichtlich eine übertriebene Meinung von den Jerusalemer Aposteln. Und zwar haben sie solch eine hohe Meinung von denen, haben sie so hochgehoben, damit sie sich selbst rühmen können über ihre Nähe oder ihre Verbindung zu ihnen. Damit sie dann das Evangelium, das Paulus verkündigte, anzweifeln können. Es ist gut möglich, dass diese Unruhestifter, die in Galatien waren, dass sie Gemeindeglieder waren in Jerusalem, in der christlichen Gemeinde dort, dass sie regelmäßig die Predigten von Jakobus gehört haben und schon oft unter der Verkündigung von Petrus standen und vielleicht schon persönliche Gespräche mit Johannes hatten. Und dann kamen sie nach Galatien und haben gesagt, wir haben Kontakt zu den ganz, ganz Großen. Aber dieser Paulus, der euch da das Evangelium verkündet hat, da ist noch vieles falsch. Also ihr solltet mal hören, was der Jakobus predigt oder was Petrus sagt. Und wir haben eine Mitschrift von dem, was wir von Johannes gehört haben. Und so haben sie diese Apostel so hochgestellt, damit sie selber etwas von deren Ruhm abbekommen können und Paulus und sein Evangelium, das, was er verkündet hat, irgendwie niederdrücken können. Und hier setzt Paulus nun ein. Das Ansehen bei den Menschen ist nicht der Maßstab für das Evangelium. Und deswegen gebraucht er diese etwas merkwürdige Formulierung, die scheinen etwas zu sein oder die das Ansehen haben. Denn es geht so schnell, dass wir aus der Menschenmeinung, aus dem, was für einen Eindruck Leute erwecken, dass wir daran den Maßstab machen. Es werden Unterschiede verglichen. Schaut, Jakobus ist mit Jesus in einem Haus aufgewachsen. Er ist sogar direkt mit Jesus blutsverwandt. Er kennt ihn schon seit 30 Jahren. Und Petrus und Johannes, sie gehörten zu denen, die 3 Jahre lang Tag für Tag mit Jesus gelebt haben und seine offiziellen Schüler waren, von ihm gelernt haben. Petrus und Johannes, sie gehörten sogar auch innerhalb der 12 zu dieser ausgewählten Gruppe, die mit auf den Berg der Verklärung durften und auch in den Garten Gethsemane. Johannes lag an Jesu Seite beim letzten Abendmahl und Petrus und Johannes waren die ersten Jünger von den 12, die das leere Grab sahen. Na, was hat Paulus dagegen schon zu bieten? Was hat Paulus denn schon erlebt mit Jesus? Und seht ihr, solche Maßstäbe richten wir auf, solche Unterschiede vergleichen wir. Solche Unterschiede faszinieren uns. Denn dann entstehen Gruppen. Ich gehöre zu Petrus, ich zu Johannes. Nein, Jakobus ist der Höchste und mein Lieblingsprediger. Und mein Lieblingsprediger hat viel mehr Ahnung als dein Lieblingsprediger. Und Paulus, er fängt den Satz an. Von denen aber, die in Ansehen standen, und er wollte wohl so fortfahren, wurde mir nichts zusätzlich auferlegt. Aber als er merkt, von denen, die in Ansehen standen, hier sollte ich vielleicht nochmal etwas zu dem Ansehen der Diener des Evangeliums sagen. Und er fügt hier eine Erklärung ein. Ja, er bricht diesen Satz ab und sagt, Moment, Gedankenstrich, hier kommt nochmal ein bisschen eine Erklärung. Er sagt, für mich macht es nämlich keinen Unterschied, wer sie waren. Gott sieht nicht die Person des Menschen an. Und dann fängt er den Satz aber nochmal neu an. Die Angesehenen haben mir nämlich nichts Zusätzliches auferlegt. Also er führt den Satz aktiv zu Ende, den er erst passiv formulieren wollte. Ja, mir wurde nichts zusätzlich auferlegt. Die Angesehenen haben mir nichts zusätzlich auferlegt. Daran sehen wir, es ist nicht sein Hauptanliegen, aber ein wichtiger Zusatz. Als er diesen Satz anfangen wollte, mir wurde nichts auferlegt. Mein Evangelium wurde nicht verändert. Sie haben nichts zu kritisieren gehabt. Sie haben nicht gesagt, halt Paulus, du hast noch etwas Wichtiges vergessen. Das solltest du unbedingt mitlehren, dass sie die jüdischen Rituale halten sollen, dass sie sich beschneiden lassen müssen und so weiter und so fort. Sie haben nichts auferlegt. Aber als er das sagt, sagt er, ich muss hier etwas sagen zu dem Ansehen. Hier ist mit ein Grund für diese Streitigkeit. Mit ein Grund für diese Verwirrung. Mit ein Grund, warum überhaupt dieses Thema so aufgekommen ist. Die Frage, wie sehen wir eigentlich auf die Diener des Evangeliums? Nochmal, es ist nicht das Hauptanliegen von Paulus, aber er merkt, auf dieses Thema muss ich eingehen. Und deswegen unterbricht er seinen Satz, fügt etwas ein und fängt dann den Satz nochmal neu an. Paulus erklärt, was immer sie auch waren, das macht keinen Unterschied für mich. Gott sieht keines Menschen Person an. Wie beeindruckend ihre Lebensgeschichte ist, was sie vielleicht mehr erlebt haben als andere oder womit sie sich rühmen könnten, das ist uns Menschen oft so wichtig. Aber nicht vor Gott. Nicht vor Gott. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott nicht beeindruckt ist von der Lebensgeschichte deiner Helden? Paulus schreibt es nicht, um sich selbst zu erheben über die anderen Apostel, deren Bekanntheit er irgendwie beneidet. Nein, was er hier vorsichtig kritisiert, ist diese Haltung, dass wir so auf das Äußere achten und Menschen, sogar Prediger und Diener Gottes, wie Popstars oder wie Actionhelden bewundern und irgendwann mehr auf die Person achten als auf das, was sie lehren. Und irgendwie die Person zum Maßstab machen für die Lehre und nicht die Lehre zum Maßstab für die Person. Merkt ihr nicht, dass das auch in unserer Zeit eine Gefahr ist? Dass es unter uns Christen vom 1. Jahrhundert bis zum 21. kaum ein Unterschied ist? Aber Paulus sagt, es ist eine absolut ungeistliche, eine unreife und fruchtlose Perspektive. Gott schaut nicht auf solche äußeren Dinge. Ihm geht es um das, was er mit den Dienern tut, nicht wer sie sind oder wie groß ihr Ansehen bei den Menschen ist. In 1. Korinther 3 beklagt Paulus diese kindische Spaltung in der Gemeinde. In Korinth war das eben auch sehr verbreitet. 1. Korinther 3, Vers 4. Denn wenn einer sagt, ich bin des Paulus, der andere aber ich des Apollos, seid ihr nicht menschlich? Was ist denn Apollos? Was ist Paulus? Diener, durch die ihr gläubig geworden seid. Und zwar, wie der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der, der pflanzt etwas, noch der, der begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt. Der aber pflanzt und der begießt sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen nach seiner eigenen Arbeit. Ja, wir sollten die Diener des Evangeliums achten und würdigen. Aber sie sind es nicht, die Glauben bewirken oder die geistliches Wachstum hervorbringen. Sie sind Instrumente, sie sind Werkzeuge in Gottes Hand. Und das dürfen wir niemals vertauschen. Paulus sagt nicht, wer ist Apollos und wer ist Paulus, sondern was ist Apollos? Es geht um eine ganz andere Perspektive. Schaut nicht auf die persönlichen Unterschiede, schaut auf den Herrn, der seine Diener nach seinem Willen gebraucht. Und gebt Gott die Ehre dafür. Wir sind vermutlich alle geprägt von so manchen Predigern, die besonderes Ansehen erlangt haben. Und vielleicht durchaus zu Recht. Durch die Predigten, die im Internet verbreitet werden oder durch Bücher, die sie geschrieben haben. Und wir können bezeugen, das hat einen Unterschied gemacht in meinem Leben. Das hat mich ganz neu erkennen lassen. Das hat mir einen ganz neuen Eifer gegeben. Das hat mir geholfen, das Wort Gottes besser zu verstehen. Es hat mich vorangebracht. Aber es ist gefährlich, wenn aus einer angemessenen Wertschätzung für den segensreichen Dienst eine falsche Verehrung entsteht. Wo die Hörer mehr den Prediger nacheifern, als Christus, der von ihnen verkündigt wird. Wo wir jünger werden von Dienern des Evangeliums und nicht von dem Herrn des Evangeliums. Ist es nicht so? Es werden so große Diskussionen unter den Fans losgetreten, weil MacArthur etwas anderes gesagt hat als John Piper. Und dann sind alle so gespannt, ob Paul Washer etwas dazu sagen wird oder wie wird Steve Lawson sich positionieren oder ich weiß nicht, was da noch alle anderen Charaktere da mitspielen können. Und es entsteht ein Hype, eine Hysterie. Nicht wegen des Verständnisses des Evangeliums, sondern weil wir uns fragen, wird unser Predigerheld siegreich hervorgehen? Wie wird dieses Spektakel enden? Endlich mal was los in den evangelikalen Kreisen. Ein bisschen Nervenkitzel. Ein bisschen Unterhaltung. Ist das nicht menschlich? Anstatt geistlich? Ja, erkenne das Gute an. Gib Ehre, wem Ehre gebührt, wie wir es gelesen haben. Aber bewahre eine geistliche Sicht. Siehe auf den einen Gott, der allein Glauben und Glaubenswachstum schenken kann. Und der verschiedene Menschen gebraucht. Mit unterschiedlichen Begabungen. Um das hervorzubringen, was er beschlossen hat. Und damit kommen wir auch direkt zum zweiten Punkt. Zweitens, die Kraft des Dienstes. Sondern im Gegenteil, als sie sahen, dass mir das Evangelium für die Unbeschnittenen anvertraut war, ebenso wie Petrus das für die Beschnittenen, denn der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist. Paulus gehörte nicht zur Familie von Josef und Maria. Er begleitete Jesus auch nicht in seinen 3 Jahren des öffentlichen Dienstes. Nein, er war viele Jahre ein Eiferer für das Judentum und verfolgte die christliche Gemeinde. Doch der auferstandene Jesus ist nicht nur den Jerusalemer Aposteln begegnet, nein, er ist auch wahrhaftig und leibhaftig Paulus begegnet. Und er hat ihn berufen und beauftragt. Und auf diesem Gipfeltreffen der Evangeliumsdiener geht es nicht darum, dass die Jerusalemer Apostel neue Mitglieder auswählen und ausbilden wollen. Nein, Paulus erklärt, sie haben gesehen und sie haben erkannt. Bei diesem Treffen wurde Paulus nicht etwas gegeben, was er nicht vorher schon hatte. Es wurde etwas anerkannt. Sie haben gesehen und sie haben erkannt. Was haben sie denn gesehen? Sie haben die Wirksamkeit Gottes in Paulus gesehen. Gemeint ist hier, dass sie unter anderem an Titus und durch die Berichte und Zeugnisse aus den heidenchristlichen Gemeinden, sie haben eingesehen und verstanden, dass diese Arbeit wirklich Gottes Werk ist. Dass Gott es ist, der kräftig durch Paulus wirksam ist. Genauso wie er auch zum Beispiel im Dienst von Petrus wirksam war. Es gibt diese schöne Stelle in der Apostelgeschichte, wo ein Lahmer geheilt wird durch den Dienst von Petrus und Johannes. Und er springt herum im Tempel und die Leute, sie fragen sich, was ist passiert. Und Petrus sagt, was seht ihr denn uns an? Der Herr hat das getan. Was seht ihr denn uns an? Wir sind doch selber nur Zeugen davon, was Gott tut. Petrus, er stand ja auch einige Jahre vor diesem Treffen am Pfingsttag auf und durch seine Predigt wurden viele von ihren Sünden überführt. Es drang ihnen ins Herz und sie kamen zum Glauben und sie ließen sich taufen und traten der Gemeinde zu. Kurz vor dem Treffen predigte er auch zu dem Hauptmann Cornelius und seinen Verwandten und sie kamen zum Glauben und sie empfingen den Heiligen Geist. Und nach dem, was Paulus und Barnabas nun berichten konnten in Syrien und Zilizien, war deutlich zu sehen, das ist nicht Menschenwerk. Das ist nicht Menschenwerk, nicht menschliche Überredung, nicht emotionale Verführung. Gott ist wirksam in diesem Mann, Paulus. Das haben sie erkannt. Das haben sie gesehen. Vielleicht in einer anderen Form oder unter anderen Umständen als bei Petrus. Es bekehrten sich auch bei Petrus nicht nach jeder Predigt Tausende von Menschen. Aber es gab deutliche Kennzeichen dafür, dass Gott den Dienst von Paulus gebraucht, genauso wie er auch den Dienst von Petrus gebraucht hat. Und wie ist Gott wirksam? Als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist. Die Apostel, sie sahen die Wirksamkeit Gottes, weil sie die Gnade erkannten, die Gott Paulus gegeben hatte. Die Gnade meint hier die Gnadengabe oder die Geistesgabe des Apostels. In Vers 8 schreibt er dann ja, denn der in Petrus zum Aposteldienst für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Das bedeutet, so wie Petrus nicht durch seine Ausbildung oder durch seine Erfahrungen zum Apostel qualifiziert wurde, sondern durch die gnädige Wirkung und Gabe Gottes. Auf eben die gleiche Weise wurde die Gabe des Apostels auch in Paulus deutlich. Laut Epheser 4, Vers 11 ist der Aposteldienst auch eine Geistesgabe. Wenn auch nur für eine zeitliche, nur für eine bestimmte Zeit, denn Paulus erklärt ja deutlich in 1. Korinther 15, dass er der letzte Apostel ist. Aber der Apostel war nicht irgendwie eine Sukzession, also wie die römische Kirche lehrt, ja, dass der eine Priester dem anderen die Hand auflegt und dann wird das weitergeleitet. Es ist eine Geistesgabe, die von Gott kommt. Es bedeutet jedoch, Gott gibt aus Gnade und nicht nach Verdienst. Auch nicht nach menschlichem Maßstab. Jeder Prediger, jeder Evangelist, jeder Diener im Reich Gottes ist nur deshalb wirksam und fruchtbar, weil Gott die Kraft und die Gnade für den Dienst gibt. Weil es Gott gefällt, uns schwache Gefäße, uns untüchtige Knechte in seiner Kraft zu gebrauchen. Und das müssen wir uns vor Augen führen. Zum einen, um uns vor Stolz zu bewahren oder vor einem falschen Ansehen von Menschen, aber gleichzeitig auch, um Gott die Ehre zu geben für alles, was er tut. Wir sehen so oft auf die äußeren Dinge, auf besondere Charaktereigenschaften, auf das Aussehen, auf die Stimmgewalt, auf Gestiken, auf alle möglichen Dinge, wie Leute Einfluss üben auf andere Menschen. Und bei Paulus war so vieles ganz anders als bei den Jerusalemer Aposteln. Seine Bekehrungsgeschichte war so anders als die der 12 Apostel oder auch bei Jakobus, dem Bruder des Herrn. Sein Auftrag, den Christus ihm gegeben hat, so spezifisch, er sollte zu den nichtjüdischen Nationen gehen und dort das Evangelium von der Gnade Christi predigen. So vieles, was ungewohnt, was anders war. Aber die Apostel Jakobus und Petrus und Johannes, sie konnten über diese Dinge hinwegsehen, die unter den Gemeinden durchaus für großes Aufsehen sorgte. Aber sie konnten darüber hinwegsehen, denn sie erkannten die wirksame Kraft Gottes und die echte Gabe Gottes zum Dienst in Paulus. Sie sahen, Gott ist hier tätig. Gott hat dich begabt. Wenn du ein Christ bist, dann bist auch du berufen, auf die eine oder die andere Weise dem Evangelium zu dienen. Jeder Christ ist berufen und jeder Christ ist begabt, für das Evangelium tätig zu sein. Und dafür hat Christus dir durch seinen Geist aus Gnade Gaben gegeben, damit du dem Reich Christi in der Gemeinde dienen kannst, und zwar in der Kraft, die Gott gibt. Das bestätigt auch Petrus in 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus. Seht ihr, wir sind Verwalter der Gnadengaben, die von Gott kommen. Und alles soll dazu dienen, dass Gott verherrlicht wird in Christus und nicht die Menschen gerühmt werden. Aber irre dich nicht. Gott ist nur durch dich wirksam, wenn er auch in dir wirksam ist. Gott ist nur durch dich wirksam, wenn er zuvor in dir wirksam ist. Paulus sagt, denn der, der in Petrus zum Apostelamt für die Beschnittenen wirksam war, war auch in mir für die Nationen wirksam. Paulus wurde nicht von den Aposteln zum Diener berufen, sondern von Christus. Aber die Apostel konnten sehen und erkennen diese wirksame Kraft Gottes im Leben und im Dienst von Paulus. Und darum bestätigen sie es bei diesem Treffen. Gott hat Paulus nicht verwendet wie irgendwie so eine Marionette, die irgendwie etwas ausführen muss, ganz entgegen dem Willen. Gott hat Paulus verändert, sein Herz, seinen Willen, seine ganze Ausrichtung, sein ganzes Denken. Er war wirksam in Paulus und damit wirksam durch Paulus. Und so ist es auch in der Gemeinde. Hier ist der Ort, wo die Gaben Jesu in den Gläubigen erkannt werden und wirksam ausgeübt werden sollen und dann auch von der Gemeinde bestätigt werden können. Gott hat dir diese Gabe gegeben. Ja, manchmal sind einige, die sagen, ja, ich hab die Gabe des Lehrens oder ich habe die Gabe des Leitens und kommen so in eine Gemeinde. Nun, es sollte von der Gemeinde gesehen werden und bestätigt werden. Wir sehen hier eine Gabe bei dir. Und das sind oftmals nicht die, die sagen, ja, ich hab Erfahrung im Leiten, ich leite einen Betrieb, deswegen sollte ich auch hier die Gemeinde leiten. Geistesgaben sind oftmals anders als die natürlichen Fähigkeiten oder Erfahrungen. Damit sichtbar wird, es ist die Kraft Gottes, die hier wirkt und nicht menschliche Vernunft und menschliche Kraft. Nun, diese Gemeinde ist der Ort, wo du vielleicht dienen solltest, wo deine Gaben ausgelebt werden sollen im Dienst für das Evangelium. Aber frage dich zuvor, ist Gott in deinem Leben wirksam? Hat Jesus dein Leben wirksam und kraftvoll verändert? Bist du dem Herrn wirklich begegnet? sodass er deinen ganzen Kurs, deinen ganzen Lebensweg verändert hat. Manchmal ist es nicht nur ein bestimmter Tag oder diese eine Predigt, die dich bis ins Mark erschütterte, aber kannst du sagen, ich habe ganz neu erkannt, was es heißt, dass Jesus Christus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Dass er, der Gerechte, für mich Sünder, die Strafe auf sich genommen hat. Vielleicht habe ich die Information schon als Kind bekommen, aber jetzt habe ich verstanden, was das bedeutet für mich. Glaubst du das, dass du allein aus Gnaden Frieden mit Gott hast, weil Jesus an deiner Stelle alles erfüllt hat? Oder steckt doch noch dieser Trieb in dir, zu sagen, ach, eigentlich bin ich schon ein ganz guter Junge, ein ganz gutes Mädchen. Eigentlich muss Gott auf mich herabschauen und denken, ah, der hat Ansehen bei mir. Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich spreche hier nicht von zeitlichen Wundergaben, sondern von der wirksamen Kraft, die der Geist gibt, mit der er unsere Gesinnung verändert und heiligt. Hast du erlebt, wie dein Herz eine neue Ausrichtung bekommen hat? Wie du plötzlich das, was du vorher liebtest, verachtest, verabscheust und das, was dir langweilig erschien, wo du überhaupt kein Interesse dran hattest, dass der Herr plötzlich eine Sehnsucht danach weckt und sagt, ich weiß, dass ich das brauche. Plötzlich wird mir das kostbar, was vorher so wertlos erschien. Hast du diese Veränderung jemals erlebt? Wenn nicht, dann bitte zu Gott. Du kannst es durch nichts kompensieren. Du kannst es durch nichts irgendwie wieder gut machen. Nicht durch deine Willenskraft, nicht durch irgendwelche Traditionen, nicht durch irgendetwas, was du spendest oder irgendwelche guten Werke, die du tust. Bitte Gott, dass er dein Herz verändert, dass er wirksam ist in dir, damit er wirksam durch dich sein kann. Wovon ist dein Herz und dein Denken gefüllt? Was die Menschen von dir denken? Was du erreichen kannst? Wie du zu Ansehen kommst? Was dein Predigerheld jetzt sagen würde? Oder beschäftigt dich die Frage, wie kann ich meinem Retter Jesus Christus verherrlichen? An dem Ort, an dem ich stehe, in dem Umfeld, in dem ich tätig bin, in der Gemeinde, in die ich hineingeführt wurde. Träume nicht von Ansehen und von Wirksamkeit und von Kraft, wenn du Gott dabei vergisst. Wenn dir Menschenehre wichtiger ist als die Ehre, die Gott gebührt. Von der Gnade und von der Kraft Gottes ist alles abhängig. Und er ist am wirksamsten durch dich, wenn du das verstehst. Alles ist von seiner Gnade und Kraft abhängig. Achte nicht auf das Ansehen bei Menschen, mehr als auf das Ansehen bei Gott. Im ersten Kapitel verteidigt sich Paulus noch, dass er nicht aus Menschenfurcht das Evangelium abgemildert hat und sagt, wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und nun kehrt er dieses Argument um und er zeigt, dass die Lehrer in Galatien so sehr davon überzeugt sind, einen Kampf für die großen Jerusalemer Apostel zu kämpfen, dass sie sich dabei völlig verrannt haben und weder die Lehre noch die geistliche Beurteilung der angesehenen Apostel teilen. Ihr seid so geblendet von diesem Ansehen der Apostel, dass ihr gar nicht versteht, worum es ihnen geht. Dass ihr gar nicht auf ihrer Seite steht, sondern auf dieses Gebilde, das ihr euch aus ihnen gemacht habt. Und was noch viel schlimmer ist, ihr steht nicht auf Gottes Seite. Paulus nennt sie falsche Brüder. Falsche Brüder. Und hier ist die Gefahr. In unserer Sicht auf äußere Unterschiede und unsere Interessen an besonderen Themen, nach denen wir uns unsere unsere Lieblingshelden auswählen, verlernen wir schnell darauf zu achten, ob wir überhaupt in der Lage sind, geistig zu beurteilen. Und in all unserem Interesse an über die theologischen Debatten und Unterschiede übersehen wir zu prüfen, ob der Herr wirklich wirksam ist in unserer Seele. Vielleicht können wir all die Argumente aufzählen, warum der Dienst von jenem oder die Gemeinderichtung von diesem verkehrt ist, wo all die Defizite sind, wo all die Schwächen sind. Vielleicht können wir so manche Argumente, so manche Kritik von angesehenen Predigern fast nacherzählen. Aber wenn wir vor ihnen stehen würden, hätte er vielleicht viel mehr Grund zu sagen, was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit deinem Dienst? Was ist mit deiner Seele? Was ist mit deinem Glauben? Was ist mit deinem Leben? Was ist mit deinem Weg? Was ist mit der Art und Weise, wie du lebst in deiner Gemeinde? Prüfe dich, ob Christus in dir wirkt, ob du im Glauben an Christus, in der Liebe zur Gemeinde, in der Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott wächst oder dein Interesse an der Theologie, an biblischer Lehre nur deiner Unterhaltung dient, wie so eine kitschige Reality-Show, nur auf christlich. Und diese Haltung kritisiert Paulus. Setze endlich deine Kraft und deine Zeit und dein Herz da rein, Christus zu gefallen und ihm zu dienen, so wie er durch seine Kraft es dir gibt. An dem Ort, wo er dich bestimmt hat. Und wir finden noch einen dritten wichtigen Aspekt. Die Förderung des Dienstes. Und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben worden ist, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas den Handschlag der Gemeinschaft, damit wir unter die Nationen gingen, sie aber unter die Beschnittenen. Jetzt wird es offiziell. Dieser Handschlag der Gemeinschaft bedeutet nicht bloß, guten Tag, schön dich zu sehen, sondern wie bei einem Gipfeltreffen der Politiker, wenn die Repräsentanten der jeweiligen Länder einen Vertrag unterschreiben und vor der Presse einander die Hand schütteln, so ist dieser Handschlag die formale und offizielle Bestätigung. Wir fünf, wir können zusammenarbeiten. Wir sind übereingekommen, wir haben eine gemeinsame Arbeit am Evangelium. Aber dieser Handschlag, er bestätigt auch eine strategische Aufteilung. Paulus und Barnabas waren beauftragt mit dem Evangelium für die Unbeschnitten, das heißt für die Heiden. Und Jakobus, Petrus und Johannes mit dem Evangelium für die Beschneidung, das heißt für die Juden. Und hier sind nicht zwei verschiedene Botschaften gemeint. Es gibt nicht das eine Evangelium, das gepredigt wird für die Heiden und ein anderes Evangelium, eine andere Botschaft für die Juden. Es gibt keinen anderen Inhalt, sondern das eine und einzigartige Evangelium soll gepredigt werden. Aber es gibt unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Umstände. Und dieser Handschlag bestätigt das. Paulus und Barnabas, ihr arbeitet vorwiegend unter den Heiden, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und sie müssen sich nicht beschneiden lassen. Es wurde nichts zusätzlich auferlegt. Wir arbeiten vorwiegend unter den Juden, die eh schon beschnitten sind, nach jüdischer Tradition. Aber wir predigen auf diese Weise als Partner und Mitarbeiter das eine Evangelium der Gnade für die ganze Schöpfung. Die Juden, sie müssen genauso aus Gnade gerettet werden wie die Heiden. Und diese strategische Aufteilung war keine strikte Trennung. Petrus reiste auch später nach Rom und schreibt einen Brief an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Paulus und Barnabas suchten immer wieder auch die Synagogen auf, um den Juden das Evangelium zu verkünden. Es geht hier nicht um eine Konkurrenz oder darum, Bereiche abzustecken, die der andere nicht übertreten darf, damit man nicht in Streit gerät. Nein, bei diesem Handschlag geht es darum zu sehen, Jesus Christus hat uns mit derselben Wirksamkeit, mit derselben Kraft, mit derselben Gnade berufen, aber uns unterschiedliche Tätigkeitsbereiche zugewiesen. Paulus hatte damit durchaus seine Kämpfe. Wer wäre besser ausgebildet, ausgerüstet, mit all der Erfahrung unter den Juden zu predigen als Paulus? Aber es gefällt Gott, Paulus, der ein Pharisäer war, die strikteste Richtung in dem Judentum, der die Tora halb auswendig kannte, zu den Heiden zu senden, wo ihm das nichts nützte. Und es gefiel Gott, einen Fischer zu gebrauchen, um zu den Juden zu predigen. Männer, von denen die Pharisäer sich wunderten, dass sie überhaupt lesen können. Nun, Gott teilt manchmal anders auf, als wir es tun würden. Aber Sie sehen hier, Gott ist es, der beauftragt. Gott ist es, der wirksam ist. Und wir können die Gaben und die Aufträge des anderen wertschätzen und bestätigen und sagen, wir sind eins darin. Wir sind eins. Sie arbeiten an verschiedenen Bereichen. So wie bei einem Bau eines Hauses. Es gibt Maurer, es gibt Zimmermänner, es gibt Verputzer und es gibt Maler. Und sie haben unterschiedliche Tätigkeitsbereiche. Aber doch arbeiten sie am selben Haus und mit demselben Ziel. Sie sind angewiesen von demselben Architekten und dem Auftrag desselben Bauherrn. Vielleicht erwähnt Paulus auch deshalb, dass die Jerusalemer Apostel als Säulen angesehen werden. Das erinnert an einen Tempel, der gestützt und gestärkt und gehalten wird durch Säulen. Die neutestamentliche Gemeinde ist der wahre geistliche Tempel in Christus, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und diese Säulen bestätigen also durch diesen Handschlag, Paulus und Barnabas bauen sich kein eigenes Haus auf, sondern sie arbeiten mit an demselben Tempelbau der Gemeinde, und die Gläubigen aus den Heiden sind Teil des neutestamentlichen Bundesvolkes, wo Gott Menschen begegnet, aus Gnade, durch Glauben in Christus. Und dieser Handschlag, er beinhaltet aber auch eine Zusage. Trotz der unterschiedlichen Bereiche, trotz der Unabhängigkeit der Ortsgemeinden, ja, die Gemeinden in Syrien und Zilizien, sie mussten nicht irgendwie immer einen Bericht schreiben an die Jerusalemer Gemeinde, sie waren unabhängig. Trotz dieser Unabhängigkeit der Gemeinden, die gegründet werden, rufen sie auf, lasst uns verbunden bleiben in Liebe. Paulus und Barnabas sollten daran denken, dass die Gemeinden in Judäa arm waren. Und die Hilfe durch finanzielle Spenden ist kein Gesetz, das zu dem Evangelium hinzugefügt wird, aber die Bitte, die Liebe und die gegenseitige Beziehung aufrechtzuerhalten. Bei aller Unterschiedlichkeit im Dienst, bei den unterschiedlichen Ausprägungen, die dafür nötig waren, lasst uns die Liebe in diesem Dienst des Evangeliums aufrechterhalten. Nun förderst du den Dienst des Evangeliums. Den Gaben, die Gott dir gegeben hat, an dem Ort, an den Gott dich gestellt hat, förderst du den Dienst des Evangeliums. Kannst du dich freuen an dem Evangeliumsdienst anderer Gemeinden oder anderer Diener, auch wenn sie nicht genauso sind wie du oder es genauso machen, wie du es gewohnt bist. Ich finde es ehrlich bemerkenswert, wie vorbildlich und geistlich und weise die Jerusalemer Apostel hier auf Paulus und Barnabas eingehen. Sie nehmen es ernst. Und es ist kein bloßer Pragmatismus. Ach, macht doch, was ihr wollt, wir wollen keinen Stress haben, wird schon alles gut sein, wir wollen einfach gerne mit allen befreundet sein und wir haben genug Probleme. Nein, nein, so gehen sie nicht vor. Sie kommen zu der festen Überzeugung, weil sie sehen und erkennen, Gott ist wirksam. Und sie haben nichts, was sie dem Evangelium, das Paulus ihnen dargelegt hat, hinzufügen können. Sie haben geprüft, was lehrt er? Und sie haben erkannt, Gott ist wirksam durch ihn. Unser Herr ist auch in ihnen wirksam. Gott hat sie beauftragt und gebraucht sie. Und auf dieser Grundlage echter geistlicher Gemeinschaft mit Christus und der Erkenntnis, dass das echte und wahre Evangelium verkündet wird, können auch Gemeinden, trotz mancher Unterschiede, trotz mancher möglichen Spannungen, gerade unter den Anhängern, echte Gemeinschaft haben und einander fördern, wie hier mit einem Handschlag überwinden, was vielleicht so an Verdächtigungen aufkam. Dieses Gipfeltreffen brachte den Evangeliumsdienst zu den Juden und zu den Heiden zusammen unter einen Nenner, unter ein Dach. Hier ist Gott wirksam durch das eine und bleibende Evangelium. Und dieser Handschlag hat größte Auswirkungen auf die Mission und auf die Gründung von Ortsgemeinden, dass sie autonom sind, unabhängig und dennoch in Liebe verbunden mit allen anderen, die das Evangelium lieb haben. Haben wir ein echtes Anliegen für die Ausbreitung des Evangeliums? Das zeigt sich auch in der Weise, wie wir in einer Gemeinde tätig sind. Kannst du dich freuen über die besonderen Fähigkeiten von Brüdern oder Schwestern in der Evangelisation? Auch wenn du dich vielleicht schwach fühlst und denkst, dir fehlt es an Kraft oder an Gelegenheiten, das Evangelium irgendwie öffentlich zu erklären. Gibt es eine Möglichkeit, wie du mit deinen Gaben den Dienst am Evangelium dennoch wirksam fördern kannst? Auch wenn es unterschiedliche Gaben und Möglichkeiten gibt, ist dir das ein Anliegen? Ist dir das ein Anliegen? Verlange nicht von anderen, nur deinen Weg zu gehen und lerne die Gaben des anderen zu fördern in gemeinsamer Arbeit. So wie William Carey und Andrew Fuller es nannten, ja, der eine steigt in die Höhle hinab und der andere hält das Seil. Als Gemeinde sollen wir einander fördern, gerade durch die unterschiedlichen Gaben. Und ich sage, oh, er hat die Gabe, irgendwie öffentlich aufzutreten, öffentlich zu reden, er ist rhetorisch viel geschickter. Okay, sein Ding, nicht mein Ding. Nein, lass uns fragen, wie können wir einander anspornen? Wie können wir einander helfen? Wie können wir einander dienen? Nicht zuletzt, indem wir vielleicht unsere beiden Hände zusammenschlagen und füreinander beten. Im Dienst für das Evangelium. Lasst uns als Gemeinde, lasst uns als Christen mit all den Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit denen er in uns und durch uns wirksam sein will, zu seiner Ehre und zum Segen der Menschen, lasst uns wirksam sein als Diener des Evangeliums. Der alte Kommentator Barnes erschreibt: Der wahre Weg, um Streit zu vermeiden, ist genau der, der hier vorgeschlagen wird. Lasst uns auf beiden Seiten vollkommene Offenheit herrschen. Lasst die Bereitschaft da sein, die Dinge so zu erklären und darzulegen, wie sie sind. Und lasst die Bereitschaft da sein, sich über die Begabung, den Eifer und den Erfolg anderer zu freuen, auch wenn sie unsere eigenen bei weitem übertreffen. Und der Streit in der Gemeinde würde aufhören. Und jeder hingebungsvolle und erfolgreiche Diener des Evangeliums würde die rechte Hand der Gemeinschaft von allen erhalten, die die Sache der Frömmigkeit lieben. Dazu helfe uns Gott.